Gesundbar, ein Podcast der Selbsthilfe Kiebel Staumann. Selbsthilfeaktiven möchten wir eine Stimme geben, denn sie sind echte Expertinnen an der Basis. Ein beeindruckendes Ehrenamt aus eigener Betroffenheit. Lebensmutig sind sie durch schwierige Zeiten gegangen, um ihre Gesundheit und Lebensqualität bestmöglich zurückzugewinnen. Jede Menge Erfahrung, interessante Erlebnisse, wichtige Informationen, Tipps und so manchen Trick haben sie im Gepäck. Also lasst uns Ideen teilen, Netzwerke aufbauen, miteinander lachen und aktiv sein, Neues ausprobieren und wohlfühlen, denn gemeinsam geht einfach vieles leichter. Das ist Selbsthilfe pur. Offen für alle, die Rat suchen, zeitnah immer da, unbürokratisch und auf Wunsch auch anonym. So manchen Schatz gibt es in der Selbsthilfe noch zu entdecken. Kommt doch einfach mit und lasst euch in den Episoden unserer Gesundbar überraschen. Hallo, da sind wir wieder. Herzlich willkommen in der 5. Episode unserer Gesundbar. Heute geht es um Menschen mit implantiertem Defibrillator, auch kurz ICD genannt. Der ICD ist ein Gerät, das Betroffenen mit hohem Risiko für lebensbedrohliche Herzrhythmusstörung implantiert wird. Es ist ein Schrittmacher und Defibrillator zugleich, denn wenn das Herz zu langsam schlägt, gibt das Gerät leichte Impulse ab, um die Pumpleistung konstant zu halten. Tritt Kammerflimmern auf, sendet der ICD einen Elektroschock an den Herzmuskel, um so die Rhythmusstörung zu beenden. Und wie das Leben mit einem Defi gut möglich ist, erzählt uns Irene Rolfs, die gemeinsam mit ihrem Mann Heiko die Defi-Selbsthilfegruppe in Staumann leitet. Liebe Irene, ich freue mich sehr, dass du heute in unserer Gesundbar dabei bist.
Ich freue mich auch total darauf. Danke, dass du mich eingeladen hast. Und ich bin schon sehr gespannt, wie das jetzt gleich weitergeht.
Dann lass uns einfach ganz locker starten. Vielleicht erzählst du uns ein bisschen von euch. Ihr habt ja schon ganz viele Jahre in der Selbsthilfe Erfahrung sammeln können.
Ja, das kann man schon so sagen. Also Heiko hat ja schon den Defi seit 1999. Also wir haben jetzt ein Vierteljahrhundert voll. Man sagt silberne Hochzeit vielleicht, aber in diesem Fall silberne Ehrennadel oder so.
Silberne ICD, genau.
Ja, genau. Er hatte vor ein paar Jahren einen heftigen Vorfall mit dem ICD und hat dann daraufhin eine Selbsthilfegruppe aufgesucht. Einmal war ich, glaube ich, mit und ansonsten hat er das alles selber gemacht.
Wie lange ist Heiko in die Selbsthilfegruppe gegangen und was hat ihm da gut getan dran? Konntest du das spüren so als Angehörige?
Ja, das waren, ich sag mal, 3 Jahre. Natürlich das Tollste fand er war, dass da Leute waren, die auch dasselbe hatten wie er und dass er nicht der Einzige auf der Welt ist, dem so etwas mal widerfahren ist. Ja. Also er hat bis dahin ja, kam er ja gut zurecht damit und hat sich gar keine Gedanken gemacht. Aber als es dann mal so weit war, fand er das sehr wohltuend, dass da also wirklich Menschen waren, die ihm sagen konnten, dass ihnen das auch passiert ist und wie es ihm dann ergangen ist und dass man das überleben kann. Ja, einfach, sie haben ihn halt gestützt oder an sein Leben glauben lassen. Ne?
Und im Herbst 2019 bekam ich dann die Anfrage und ich glaube, du hast mich angerufen, dass ihr gemeinsam eine neue Selbsthilfegruppe für Menschen mit Defi in Staumann ins Leben rufen möchtet. Ihr hattet beide auch schon einen ganz guten Plan dafür, ne? Oder?
Es wurde ja an uns ein bisschen herangetragen von dem damaligen Chefkardiologen in Rheinbeck und der hatte selber auch schon Erfahrung mit Selbsthilfegruppen und der wollte unbedingt, dass in Rheinbeck auch etwas stattfindet. Hier bestehe auch ein großer Bedarf, weil er natürlich weiß, wie viele Leute bei ihm im Krankenhaus ein Defi bekommen haben und sagte, er würde das toll finden. Und dann haben wir gesagt, okay, aber erst, wenn wir beide nicht mehr arbeiten. Und das war dann im Herbst 19 der Fall und dann haben wir uns an dich gewandt und wie das jetzt am besten weitergeht. Ne? Weil hinzugehen zu einer Selbsthilfegruppe ist eine Sache, sie selbst ins Leben zu rufen, wieder eine ganz andere Sache.
Und ich habe mich total gefreut über deinen Anruf und dachte, wow, das ist ja klasse. Eine Defi-Selbsthilfegruppe, die gab es in Staumann noch nie. Dann habe ich euch ein bisschen erzählt, wie das so gehen kann, wie das so läuft bei uns. Und ich glaube, ihr habt dann auch noch gut Unterstützung im Bereich Werbung vom Krankenhaus Rheinbeck bekommen. Ist das richtig?
Das war also super klasse. Also die haben für uns die Flyer gedruckt. Wir haben die sozusagen entworfen am PC, so ein bisschen uns längs gehangelt an einen, der uns vorlag und haben dann unsere Daten da reingesetzt und ein bisschen den Text umgewandelt. Das haben die für uns gedruckt. Da brauchten wir noch nicht mal was zu bezahlen, weil das ihnen ja auch wichtig war, die Selbsthilfegruppe dort zu installieren. Und sie haben uns auch einen Raum zur Verfügung gestellt.
Im Krankenhaus Rheinbeck.
Ganz genau.
Und dann seid ihr richtig in die Werbung gegangen und wann seid ihr mit dem ersten Treffen gestartet?
Ja, das erste Treffen fand dann statt im Februar 2020 und war sehr gut besucht, waren ungefähr 20 tatsächlich.
Das ist aber riesig. Also hat der Arzt ja damit recht gehabt, dass ein hoher Bedarf besteht.
Vielleicht ein bisschen Neugier auch mit dabei, klar. Und weil der Arzt auch ein sehr beliebter war, immer wenn ein Arzt dabei ist, habe ich festgestellt, inzwischen ist sowieso der Andrang immer sehr groß.
Habt ihr denn noch weitere Treffen gemacht?
Es gab noch ein Treffen im März. Und da war ja schon diese Ischgl-Geschichte mit Corona, was dann anfing, sich hier in Deutschland dann doch zu verbreiten. Dementsprechend waren etwas weniger Leute da. Da waren also zwei neue tatsächlich noch dabei und dann aber einige weniger als vorher. Das ist natürlich eine Zielgruppe. Menschen mit Defi sind in der Regel, also nicht immer, eher etwas älter und haben natürlich eine Vorgeschichte mit dem Herzen. Die haben natürlich auch Angst um ihre Gesundheit gehabt und deswegen haben sie sich dann lieber zurückgehalten, auch wenn sie vielleicht gerne gekommen wären, ne? Und das war dann praktisch das letzte Präsenztreffen für sehr lange Zeit.
Durch diese Vorbelastung gehörten dann Menschen mit implantiertem Defi eben auch zur Hochrisikogruppe, kann man das sagen?
Ja.
Wie hast du dann die ersten Teilnehmenden überhaupt zusammengehalten?
In dem ersten Treffen habe ich mir als Leitende, durfte ich das ja, Adressen notiert und E-Mail-Adressen. Ich habe also praktisch eine Anwesenheitsliste rumgehen lassen, die natürlich nur ich habe. Du hast mich auch sehr gut instruiert in Sachen Datenschutz. Und an dieser Liste habe ich mich halt längst gehangelt. Es hatte nicht jeder eine E-Mail-Adresse. Die habe ich dann also per Post angeschrieben und sie auf dem Laufenden gehalten, wie das gerade so aussieht und wo wir so stehen und das im Moment nicht stattfinden kann. Und nur, dass sie wissen, dass es uns noch gibt.
Also du hast dich richtig gekümmert, immer in der
Ja,
Hoffnung,
ich.
dass es bald wieder losgehen könnte, ne?
Man will ja nicht sofort wieder aufhören müssen irgendwie. Ich war vor allem ja ein wichtiges Thema und ein wichtiges Anliegen. Nun hatte ich mich da schon so reingegroovt und wir hatten alles so gut ins Laufen gebracht. Ja, also habe ich so Kontakt gehalten, ab und zu mal Briefe verschickt und telefoniert, E-Mails, damit die Bescheid wissen, dass es uns natürlich immer noch gibt.
Wir haben uns in der Selbsthilfe ja auch über Wasser gehalten, in der Selbsthilfe-Kontaktstelle Kiebel-Stormann, indem ich euch alle immer zu digitalen Treffen aufgerufen habe und habe das mit euch, mit Einzelnen, manchmal mit kleinen Gruppen auch geübt. Das hat dir ganz gut gefallen, ne?
Ich war, glaube ich, sehr oft dabei, einfach
Ja.
weil ich das eine total spannende Geschichte fand. Und ich bin ja eine von den Menschen, bin ja auch nicht mehr die Allerjüngste, die da auch wirklich Spaß dran haben, mit dem PC umzugehen. Und das war doch eine super Chance. Und also ich fand das großartig. Also das war eine ganz tolle Sache. Und ich war natürlich neugierig, ob man das auch für uns vielleicht umsetzen könnte.
Und dann hast du als eine der ersten Gruppen tatsächlich in Stormern dir auch so ein Tool angeschafft. Damals hatten wir die Zusage, dass das von den Krankenkassen in der Förderung auch übernommen wird. Und bist dann gestartet mit digitalen Treffen, ne?
Das war dann im Prinzip schon im Oktober 20, das war ja nun nicht so eine große Zeit, ein halbes Jahr ungefähr, hat das dann gedauert, bis das ins Leben gerufen wurde. Und das war auch dann wirklich gut besucht. Ich hatte ja die ganzen E-Mail-Adressen, die habe ich dann auch angeschrieben. Und ich habe natürlich festgestellt, dass nicht alle ja, sich trauten, das mitzumachen. Selbst wenn sie eine E-Mail-Adresse hatten und vielleicht die Möglichkeit gehabt hätten, dann habe ich also angeboten, ihnen auch so ein bisschen auf den Weg zu helfen, das mit ihnen zu üben. Ich habe also genau wie du, Martin, habe ich sozusagen in unserer Selbsthilfegruppe das angeboten, kleine Meetings zu
Oh,
veranstalten, um das zu
großartig.
üben.
Ja,
Ja.
toll. Also hast du auch so kleine Minischulungen gemacht?
Ja, ist ja auch unbedingt hilfreich. Das fand ich bei dir total toll und da habe ich gedacht, was bei dir gut läuft, das kann bei mir ja nicht schlechter laufen, ne?
Und dann kam es zu dem ersten Meeting. Wie viel wart ihr da?
Es waren bestimmt 15.
Das ist ja eine Riesenzahl. Also haben doch relativ viele das Angebot annehmen können. Und wie ich dich kenne, hast du sicherlich mit denen, die nur per Post erreichbar waren oder per Telefon, hast du die auch immer noch informiert und nebenbei auch immer noch auf dem Laufenden gehalten. Ist das richtig?
Und ich habe auch immer dann geschrieben, dass ich gerne bereit wäre, mit denen das zusammen zu machen oder dass sie sich vielleicht jemanden dazu holen sollten. Sie haben ja wahrscheinlich einen großen Kreis an Enkelinnen oder so.
Ja,
Das war so
genau.
meine Idee. Aber es hatten auch nicht alle Lust dazu. Also das muss man dann auch akzeptieren. Und dann habe ich halt für die paar, die habe ich dann mehr oder weniger regelmäßig angerufen und informiert. Das ist ja auch eine schöne Sache, ganz persönlich, ne?
Und dann seid ihr mit richtig tollen digitalen Treffen gestartet, also regelmäßig. Ich glaube, das war sogar manchmal ein bisschen öfter als nur einmal im Monat. Und du hast auch immer noch interessante Gäste dazu einladen können. Und auch das ist ja digital, also ohne großen Aufwand möglich gewesen. Was waren da zum Beispiel für Gäste? Mit was für Themen habt ihr euch beschäftigt?
Natürlich alles rund um den Defi. wir hatten einmal den Chefkardiologen dabei.
Vom Acker Rheinbeck,
genau. Später hatten wir jemanden von einem Defi-Hersteller eingeladen. Da gibt es ja verschiedene medizintechnische Betriebe, die so etwas anbieten. Der Patient, der im Moment des Notfalls hat natürlich nicht wirklich eine Entscheidung, welchen Defi er nimmt, so sage ich mal. Er hat nachher einen und weiß, wie er damit umgehen muss oder so und kriegt dann da seine Updates. Deswegen habe ich auch unterschiedliche Defi-Hersteller eingeladen. Also das war nicht nur einer, dass jeder sozusagen in Anführungsstrichen mal seinen Defi-Hersteller in der Gruppe dabei hat. Ich habe dann gelernt, wie das funktioniert, den Bildschirm zu übertragen, damit die sozusagen auch eine Präsentation machen konnten, Bildern und Filmchen. Und das kam eigentlich immer super gut an. Einfach nur, weil jeder, der jetzt zuhört, weiß natürlich, wie das so ist im Ärzteleben. Die haben eigentlich nie Zeit für irgendwas. Die sind technisch super versiert, machen Sachen, bauen sie ein und entlassen dann den Patienten, sag ich mal, ganz überspitzt gesagt, mit einem kleinen Zettelchen, was er jetzt alles zu beachten hat. Aber so auf die Feinheiten. Also da haben sie überhaupt keine Zeit für. Und das ist das, was die meisten Mitglieder wirklich total interessiert. Und das konnten wir ihnen natürlich bieten, ne? Und wir sind auch wirklich dann gerne gekommen.
Muss man besonders etwas dabei beachten, wenn man jetzt so ein Defi implantiert bekommt? Muss man seine Lebensweise umstellen?
Heiko, um das nochmal zu erwähnen, der ist ja Kfz-Mechanikermeister und hat auch viel über Kopf geschraubt, wo sie früher gesagt haben, um Gottes Willen.
Das macht er heute wieder, oder?
Das macht er die ganze Zeit.
Das macht er die
ganze
Zeit.
Er kann nicht ohne. Das ist sein Hobby, ist sein Beruf gewesen und umgekehrt. Ich kann mich erinnern, als er damals sein Defi bekommen hat und er diesen Zettel bekommen hat und da stand dann drin, was er alles nicht mehr dürfte. Das war 1999. Wie lange gibt es den schon? Seit den 80er Jahren, den Defi? Früher wurde der im Bauch implantiert und die wurden dann immer ein bisschen kleiner. Und da gab es nur einen Zettel, was er alles nicht mehr darf. Da sagte er, das ist praktisch ein Berufsverbot. Das kann ich ja gar nicht annehmen. Da muss ich aber erstmal nachforschen. Und dann ist er, und das erzähle ich auch wirklich immer zu und zu gerne, weil ich dafür bewundere ich ihn auch total, ist er mit seinem E-Schweißgerät nach Bad Segeberg in die Reha-Klinik und hat unter ärztlicher Aufsicht dieses E-Schweißen, was fast unter Todesdrohung sozusagen verboten war, gemacht, um zu gucken, ob in dem Defi etwas aufgezeichnet wird. Das war erstmal für Heiko wichtig, dann, dass er das unter ärztlicher Aufsicht gemacht hat und für den Arzt auch, dass der auch endlich mal weiß, was da so los ist, weil er kannte das ja auch nur in der Theorie. Er hatte ja auch nur seinen Zettel und dann hat er hinterher ausgelesen. Er sagt, da ist gar nichts passiert. Wow. Er hat nichts aufgezeichnet. Also sie können weiterhin ihren Beruf, also E-Schweißen und sowas alles machen. Ne? Es gibt so vielfältige Gründe, warum man diesen Defi bekommt. Manche sagen, sie hätten nur einmal einen Vorfall gehabt, haben den vorsichtshalber eingebaut bekommen und müssen dann erstmal im Großen und Ganzen nichts beachten.
Irene, ich habe gehört, Menschen, die einen Defibrillator tragen, dass die auch immer einen Ausweis mit sich führen. Wofür ist das wichtig?
Dass man weiß, dass der einen Defi hat. Den findet man vielleicht nicht sofort, aber er sollte dabei sein. Wenn man glaubt, einen externen Defibrillator zu benutzen, die ja an konkreten Stellen hängen, in Rathäusern, auf Bahnhöfen oder so.
Ja.
Ich meine, das ist dann so, dass tatsächlich der externe Defibrillator zum Glück bemerkt, wenn ein anderes Gerät vor Ort, also dieser implantierte, da ist. Ich glaube, der würde nicht einfach so loskacheln, wenn es nicht sein müsste. Also der merkt, wenn da was passiert. Aber dieser Defi-Ausweis ist auch wichtig. Da sind erstmal die Daten vermerkt von dem Defibrillator, was das für einer ist. Und wenn man zum Beispiel reisen möchte, dann ist es am Flughafen sinnvoll, den vorzuzeigen. Und dann wird man an dieser Schleuse vorbeigeführt, muss nicht in den Scanner, sondern wird mit der Hand abgetastet. Einfach nur, damit die Gefahr minimiert wird, dass der Magnet im Defibrillator kurzfristig ausgeschaltet wird.
Ja.
So, ich hatte ja, dazu muss ich noch mal kurz sagen, ich hatte ja immer die Idee, dann bleibt der auch aus, ne?
Ja.
Der Defi, ne? Wenn er dadurch ausgeschaltet wird. Ich habe aber jetzt wirklich gelernt, und das habe ich noch mal dreimal nachgefragt, um das auch niemals verkehrt zu erzählen, wenn man in ein Magnetfeld kommt, zum Beispiel Musikboxen, auch Handys, ne? Es gibt ja sehr starke, ich glaube, das neue iPhone soll ja besonders eine dolle Batterie haben.
Ja.
Diese magnetischen Induktionsherde, ne? Da soll man auch einen gewissen Abstand zu halten. Das bedeutet aber letztendlich nur, dass der Defi für den Moment ausgeschaltet wird, wo er in so ein Magnetfeld kommt. Wenn man wieder raustritt aus dem Magnetfeld, dann startet er wieder. Natürlich ist das für die Leute super wichtig, die unter regelmäßigen Rhythmusstörungen leiden.
Ja.
So, dass man dann also nicht gerade in dem Moment wo man irgendwo steht in so einem Magnetfeld, dass man plötzlich eine Rhythmusstörung kriegt und der Defi ist aus. Das ist doof. Deswegen sollte man das lieber vermeiden in dem Falle.
Muss ich in meiner Lebensweise sonst noch etwas umstellen? Zum Beispiel, wenn ich sportlich aktiv bin oder in der Ernährung oder was auch immer.
So zum Thema Ernährung ist es natürlich für jeden Menschen gut, sich gesund zu ernähren und für Herzkranke ganz besonders natürlich, ne? Es wäre schon wünschenswert, sich eher gesund als fettig zu ernähren, ganz klar. Was den Sport betrifft, kann man eigentlich im Prinzip fast alles machen, wenn man dazu leistungsfähig ist. Man muss vielleicht ein bisschen aufpassen, dass man nicht einen Sport betreibt, wo jetzt irgendwas draufknallt direkt auf den Defi, obwohl der sehr robust ist.
Wo ist der verbaut?
Der ist am Schlüsselbein, unter dem Schlüsselbein, und zwar links unter der Schulter. Also im vorderen Bereich, direkt so im Brustbereich. Man sollte am Anfang nach so einer Implantation nicht die Arme zu hoch heben, weil es ja Kabel gibt, die ins Herz gehen. Die müssen sich erstmal so ein bisschen verfestigen irgendwie, damit das alles sich so ein bisschen einwächst irgendwie. Und später kann man damit auch schwimmen gehen. Und auch im Sport, also gerade im Bereich Fußball, da gab es damals diesen dänischen Fußballer. Und ach, das gibt ja noch so viele, die mitten auf dem Feld einfach umfallen. Dann denkt man sich, huch, was ist denn da passiert? Und es ist tatsächlich, man glaubt es ja nicht, oft ein Herzstillstand in solchen Momenten. Und warum das passiert, das kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Gründe. Aber in der Regel wird auch schon als Vorsichtsmaßnahme diesen vor allen Dingen jungen Menschen nicht so ein normaler Defi eingebaut, sondern ein SICD. Der Unterschied besteht darin, der übliche Defi mit Kabeln direkt ins Herz führt. Das nennt man dann Sonden. Und bei einem Subkutan, da wird praktisch das, also so eine Art Funkkabel in die Nähe des Herzens gelegt und das sendet praktisch per Funkimpulse, sollte da irgendwie eine bestimmte Unstimmigkeit mit dem Herzen sein, Rhythmusstörung oder sowas in der Art. Ne? Der eklatante Unterschied zwischen diesen beiden Defis ist, dass der SICD, der nur per Funk funktioniert, keinen Herzschrittmacher hat. Das kommt gerade bei jüngeren Menschen, die einen Herzstillstand erlebt haben, eben vor, dass die dann so einen subkutanen Defibrillator implantiert bekommen. Das hat auch den weiteren Vorteil, dass natürlich die Batterieleistung länger hält. Man kann sich ja vorstellen, dass wenn Schrittmacher mit im Spiel ist, dass da natürlich regelmäßig die Batterie gefordert ist. Und das ist bei dem anderen Defi nicht der Fall. Und dann hält es länger und sie müssen, weil sie ja noch, man davon ausgeht, dass sie noch Jahrzehnte zu leben haben, muss man da nicht so oft praktisch diesen Defi ausbauen, diese Batterie.
Ich bin ja total beeindruckt über diese Unterschiede. Und vor allen Dingen bin ich aber auch beeindruckt, was du für ein Fachwissen hast. Dieses ganze Fachwissen, ist das in Corona-Zeiten durch die vielen Kontakte auch mit den Fachleuten noch gewachsen? Und macht es dir einfach auch Spaß, dich immer weiter zu informieren und immer auf dem neuesten Stand zu bleiben?
Ich würde mal sagen, beides. Das eine war natürlich dadurch, dass man einen Input hatte von Menschen, die die Selbsthilfegruppe besuchen oder auch Fachmenschen, die dabei waren, Ärzte, Vorträge, alles, was man so mitbekommen hat, bleibt ja doch einiges haften. Man guckt sich auch Fernsehsendungen an. Und wenn der Partner betroffen ist, natürlich auch vielleicht noch umso intensiver. Ja. Und tatsächlich ist es mir auch ein Bedürfnis, jetzt wo ich diese Selbsthilfegruppe sozusagen organisiere, ja eigentlich auch immer so ein bisschen das Wissen parat zu haben. Ne? Auch für Menschen, die neu dazukommen, die das alles vielleicht noch nicht gewusst haben bisher. Da muss ich schon ein bisschen Hintergrundwissen haben. Ne? Also das ist schon ganz gut, was man so spontan den Menschen mit auf den Weg geben könnte, wenn es der Not tut.
Auf alle Fälle ist das gut. Der Kern einer jeden Selbsthilfegruppe ist ja immer der Informations- und Erfahrungsaustausch. Und es ist ein Ehrenamt für dich. Ne? Es ist ein Bedürfnis. So erlebe ich dich immer, wie engagiert du bist.
Ja, das ist mein Helfergehen. Ich kann da nichts für. Da kann ich mich endlich mal ein bisschen ausleben. Das macht mir tatsächlich Spaß.
Und, ja, toll.
Ich habe natürlich auch ein großes Mitgefühl mit den Menschen, die jetzt einen Defibrillator implantiert bekommen haben, weil ich ja auch selbst miterlebt habe mit Heiko, was das alles mit sich bringt. Das ist schon echt eine harte Nummer. Und manche stecken das so weg, aber eben viele auch nicht. Also da muss man mit klarkommen können. Und ich habe das ja miterlebt als Ehefrau und die Höhen und Tiefen, die das so mit sich bringt und denke, ich habe da wirklich was zu geben. Und das ist mir auch wichtig und ich mache das auch wirklich gerne. Also das ist mir schon ein Bedürfnis.
Ja, und so lief eigentlich auch Selbsthilfegruppe super gut. Und dann kam irgendwann, ich weiß nicht genau wann das war, so eine Hiobsbotschaft aus dem Krankenhaus Rheinbeck, dass nun dort die ambulante Betreuung von den DEFI-Patienten und Patientinnen eingestellt werden sollte. Was habt ihr damit gemacht? Wie habt ihr das erlebt?
Ich hatte gerade noch mal geguckt, das war im Sommer 22. Da wurden wir von einem unserer treuesten Mitglieder, sag ich mal, aus der Gruppe informiert, dass plötzlich sein Termin abgesagt wurde, von jetzt auf gleich. Dann erfuhren wir von dem Krankenhaus, dass es sozusagen eine Lizenz gibt, ob das jetzt so genau heißt, weiß ich nicht, die immer wieder erneuert wird. Und die hängt wohl offenbar an bestimmten Personen. Und da war ein Personalwechsel und das hat alles so ein bisschen ins Stocken gebracht. Und die waren selber hoch unglücklich darüber und haben auch versucht, das wieder hinzukriegen. Und dann haben wir gesagt, wir könnten ja unterstützend mit einwirken und haben uns dann an Defibrillator Deutschland e.V. gewendet. Da sind wir nämlich auch Mitglied. Und die haben doch tatsächlich eine E-Mail an die Ärztekammer geschickt und haben gesagt, warum das so wichtig wäre, dass diese Defi-Geschichten dort weiterlaufen sollten. Also wir haben also wirklich ein kleines Fass aufgemacht. Und das gemeinsam mit einem Anwalt des Krankenhauses hat dann bewirkt, dass die Defi-Kontrollen dort doch wieder durchgeführt werden konnten. Das hat ein paar Monate gedauert, aber letztendlich hat es dann irgendwie geklappt. Da waren dann alle ganz froh.
Das ist ja wirklich total beeindruckend. Da kann man mal sehen, wie eine Selbsthilfegruppe gemeinsam sich auch stark machen kann und dann auch mit DEFI Deutschland im Hintergrund, um weiterhin tatsächlich eine gute, angemessene, ambulante Betreuung zu bekommen. Ne? Das habt ihr alle gemeinsam geschafft. Toll.
Ich sehe einen Reh mit seinen Kids hier bei mir vorm Fenster.
Ja. Und auch das ist in unserer Gesundbar möglich. Irene und ich sind prima heute übers Handy verbunden. Ich in unserem kleinen Tonstudio mitten in der Ahrensburg Innenstadt und Irene im schönen Wentorf mit Blick ins wunderbar Grüne. Und nun konntet ihr wieder ins Krankenhaus Rheinbeck zurückkehren und habt tatsächlich in eurer Selbsthilfegruppe auch noch regelmäßige Unterstützung durch Herrn Dr. Behrens, glaube ich, habe ich gehört. Und das ist auch eine Besonderheit tatsächlich, dass also Ärzte immer wieder auch in die Selbsthilfe kommen und das Krankenhaus Rheinbeck ist, ich will nicht nur sagen, selbsthilfefreundlich, sondern selbsthilfeaktiv. Das ist eigentlich noch viel mehr. Und nun habt ihr Präsenztreffen, aber gleichzeitig gestaltet ihr trotzdem immer noch digitale Treffen. Warum?
Also es hat sich herausgestellt, natürlich, dass vielen das sehr angenehm war mit dem Online-Treffen. Wenn sie selber vielleicht auch unterwegs sind, man im Urlaub ist irgendwie, aber sein Handy oder Laptop dabei hat oder dass man vielleicht nicht so gut zu Fuß ist und trotzdem gerne informiert sein möchte und dabei sein möchte. Online-mäßig kann man ja das deutlich etwas weiter fassen.
Also ihr seid sowieso die Selbsthilfegruppe für Stormern, ja, also Rheinbeck überschreitend reicht schon, aber es ist, glaube ich, sogar ozeanüberschreitend, habe ich gehört von dir neulich. Ne?
Ja. Ja, über Defibrillator Deutschland hat tatsächlich jemand zu uns gefunden, der derzeit für ein paar Jahre in Kalifornien lebt. Der hat dort auch einen DEFI bekommen. Ja, er war total froh, dass er uns gefunden hat. Er kommt eigentlich ganz gut klar mit dem DEFI, aber er sagte, in Amerika ist es so, also da darf man keine Schwäche zeigen. Ne? Also da muss man sofort wieder aufstehen und sagen, hallo, mir geht's gut, sagt er. Also man darf nicht zu viel nachfragen und damit womöglich zeigen, dass man nicht so der starke Mann ist irgendwie, ne, im Moment. Und da war wirklich dankbar, dass er unsere Gruppe gefunden hat. Toll. Und sich so noch ein paar Informationen holen konnte. Und das fand er auch toll, dass es eben noch mehr gibt wie ihn und wie das so läuft. Also das war wirklich klasse. Also
super.
Und wir
gut.
haben auch über so einen Weg auch noch eine aus Hannover gefunden tatsächlich, die auch über, glaube ich, Defibrillator Deutschland uns entdeckt hat.
Also ja. So viele Selbsthilfegruppen für Menschen mit Defibrillatoren scheint es dann ja auch nicht zu geben. Und ich finde das ganz großartig, dass ihr also beides macht. Die Treffen, die gestaltest du ja immer gemeinsam mit Heiko. Und
Ja. Eigentlich
wäre ja auch dieser Podcast gemeinsam mit Heiko ganz schön. Aber dass er nun nicht dabei sein kann, das hat ja nun einen ganz, ganz tollen Grund.
Ja, der gute Mann ist mit dem Motorrad unterwegs in Richtung Spanien mit zwei Freunden. Und also man sieht also, mit so einem DEFI kann man auch so etwas machen. Das hat er auch ziemlich schnell wieder hingekriegt, damals schon. Wie gesagt, das war ihm ja auch wichtig. Also er fühlt sich nicht besonders eingeschränkt mit dem DEFI, eher im Gegenteil. Er fühlt sich geschützt und das ist wie so eine extra Versicherung irgendwie nochmal, falls irgendwas auch nochmal schief gehen sollte. Er ist fröhlich unterwegs irgendwie mit seinem Motorrad und ihm geht's wunderbar.
Das finde ich klasse. Also der ist auch so richtig so ein Mutmacher, ne? Ich habe ihn so erlebt, der spricht auch gerne über seine Erkrankung und ist eben auch ein Mutmacher, weil er so aktiv einfach auch ist. Ihr reist auch beide sehr gerne und seine große Leidenschaft sind Motorräder und alte Autos.
Was das Mutmachen betrifft, es gibt ja immer unterschiedliche Menschen und ich hoffe, man kann das auch vermitteln, dass man am besten nicht sofort die Flinte ins Korn wirft. Er sagt immer, er weiß nicht, was ihm damals nach dem Vorfall wirklich so einzeln auf die Beine geholfen hat wieder. Denn er hatte wirklich, sag ich mal, bestimmt ein Jahr zu kämpfen mit den psychischen Nachwirkungen sozusagen. Er sagt, er hat diese Selbsthilfegruppe besucht. Er hat psychologische Hilfe in Anspruch genommen. Und er sagte natürlich, die Zeit wirkt ja auch noch dazu. Und diese Kombination von diesen drei Dingen hat ihm den Mut wieder gegeben, irgendwie doch wieder sein Leben so weiterzuführen, wie er das davor gemacht hat. Und ja, versucht das Beste daraus zu machen.
Habt ihr auch Angehörige in der Gruppe?
Ja, also lade ich auch immer so ein. Ich sage ja immer Freunde, also nicht nur die Betroffenen, sondern auch Freunde und Angehörige, weil die ja auch mit betroffen sind von den ganzen Auswirkungen. Die müssen ja auch damit umgehen. Und tatsächlich ist es gar nicht so selten, dass der Ehemann oder die Ehefrau, Lebenspartner, Lebensgefährte mit dabei ist irgendwie. Also das sage ich auch ausdrücklich, dass das wirklich gewünscht ist.
Wie ist bei euch in der Gruppe so der Altersdurchschnitt? Was würdest du sagen?
Also in den 40ern bis tatsächlich in die 80er.
Irene, und ihr wünscht euch natürlich auch immer gerne neue Teilnehmende. Also alle sind immer herzlich willkommen, die sich dafür interessieren. Und ihr habt auch eine eigene Website.
Ich glaube, darüber hat uns auch schon mal jemand gefunden. Die aktualisiere ich auch regelmäßig, dass ich dann dort bekannt gebe, wann die Treffen stattfinden, die Online-Treffen, die Präsenztreffen. Ich versuche, interessante Themen, die auch in der Gruppe mal nachgefragt wurden, zu posten. Zum Beispiel ging es da auch mal darum, kann ich mit einem Defibrillator überhaupt ein E-Auto fahren? Ne, so solche
Auch
Sachen.
eine
Da
Frage,
gibt
ne?
es,
Ja.
ja, ich habe ein paar Seiten bei mir verlinkt, zum Beispiel zur Defibrillator Deutschland oder zur Defi-Liga in Münster. Die haben auch immer tolle Angebote, wo man mal gucken kann, manchmal auch online. Man kann uns finden unter Defi-Selbsthilfegruppe Rheinbeck oder ICD-Selbsthilfegruppe Rheinbeck.
Also nicht zu übersehen, liebe Irene, lieber Heiko, falls du uns hörst, irgendwo in Frankreich, Spanien oder wo auch immer, ich danke euch ganz, ganz herzlich für euer riesiges Engagement in der Selbsthilfe. Das ist ein ganz besonderes Ehrenamt und ihr macht das wirklich mit totalem Herzblut, aus eigener Betroffenheit. Und ich wünsche euch und eurer Gruppe weiterhin super gutes Gelingen. Also alles Gute.
Dankeschön. Aber ich muss noch mal ganz kurz zum Schluss sagen, das alles wäre bestimmt nicht so toll geworden, wenn ich nicht eine wirklich fachlich und sonst auch super gute Unterstützung gehabt hätte durch Kiewe Stormann. Das muss man auch noch mal sagen dürfen, ne?
Das ist ja lieb, dass du das sagst. Da freue ich mich sehr. Also, das ist auch mein Job und das tue ich auch gerne. Und mir macht auch die Zusammenarbeit mit dir total Spaß. Und ich danke dir wirklich für deine Mitarbeit hier in diesem Podcast. Das war super, super spannend für mich. Herzlichen Dank nochmal. Tschüss, mach's gut und Heiko, komm gut nach
Tschüss.
Hause.
Jo, tschüss, gern geschehen.
Alle Selbsthilfeangebote findet ihr mit direkten Kontakt- und Treffpunktdaten unter www.kiebes-stormann.de und in unserer Selbsthilfe-App. Einfach in den Stores laden, Selbsthilfe suchen und bei uns auch interaktiv finden. Wir freuen uns drauf, euch kennenzulernen. Für heute sagen wir erstmal Tschüss und freuen uns auf ein nächstes Mal mit euch in unserer Gesundbar.